Liebe Freunde, heute im Gera Stadtgeflüster von der Eismanufaktur De Bernardo. Marisa De Bernardo und ihr Sohn Luciano Petschauer.
Ja, also der Grund war auf jeden Fall da. Aber man darf nicht vergessen, dass 1947 die damalige russische Besatzung haben meinen Eltern die Pässe weggenommen. Und die waren bis 1954 beschlagnahmt. Und nicht nur für meine Eltern, sondern auch für die 5 italienischen Angestellten, die mein Vater hatte. Die durften bis zu dem Zeitpunkt auch nicht raus, beziehungsweise innerhalb von Deutschland schon, aber ohne Pass kannst du nicht über Österreich oder Schweiz nach Italien.
Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera Stadtgeflüster mit Mike Fischer.
Das ist einer der Vorteile, wenn man als Podcast-Gastgeber besondere Menschen einlädt. Ein Hauch von italienischem Flair kleidet durchs Fischerdorf, als Marisa De Bernardo und ihr Sohn Luciano mit verschiedenen Eissorten zum Podcast erschienen. Jeder Gersche kennt die Eismanufaktur De Bernardo an der Ecke auf der Sorge. Ich gebe zu, bisher war ich der Eisklassiker, nämlich Vanille, Schoko, fertig. Aber das Basilikum-Eis mit Zitrone von Luciano, das hat's mir echt angetan. Marisa, eine attraktive Bella Signora, die mich irgendwie immer an die Schauspielerin Gina Lollobrigida erinnert, erzählt spannend über die Familie und die Geschichte der Eismanufaktur De Bernardo, die es seit 90 Jahren gibt. Schon deshalb ist dieser Podcast hörenswert. Luciano spricht über neue Ideen, aktuelle Herausforderungen und über die Eiskreation 2024. Der Renner soll zum Beispiel Vega-Nuss oder Waldbeere mit Chiasamen werden. Luciano verrät uns auch, was das Lieblingseis der Gerschen ist. Ich hätte was anderes getippt. Marisa erzählt im Podcast vom ersten Gletschereis aus dem Dolomiten. Das Eis wurde damals mit frischen Erdbeeren und Früchten vermischt. Habt ihr gewusst, dass die Italiener eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung des Speiseeis bereits im 16. und 17. Jahrhundert, insbesondere durch die Einführung von Milch und Sahne, in die Rezepte gespielt haben? Liebe Freunde, freut euch auf eine spannende italienische Eisabkühlung mit Marisa De Bernardo und ihrem Sohn Luciano. Liebe Marisa, lieber Luciano, schön, dass ihr hier im Gera Stadtgeflüster zu Gast seid.
Danke, wir freuen uns auch.
Wollen wir mal gespannt sein, was so alles rauskommt jetzt, gell?
Schauen wir mal.
Also, ja. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Gerscher euch nicht kennt. Ich glaube, jeder Gerscher hat da bei euch schon mal Eis gegessen, oder?
Das hoffen wir, aber mehr oder weniger bestimmt auch die, die uns auf der Sorge 40 viele Jahrzehnte besucht haben. Denn wir waren ja dort 55 Jahre ansässig.
Warte mal ganz kurz. Sorge 40, wo waren das? Wo waren das?
Gegenüber Hertie-Kaufhaus.
Ach, da gegenüber, ja. Na klar, zu DDR-Zeiten kenne ich das noch. Da wart ihr zuerst und dann seid ihr runter.
Das war das Stammhaus. Also dort hat mein Großvater 1934 eröffnet.
Ihr seid ja ursprünglich Italiener. Sagt man das so?
Ja. Sagt man so, ich bin's zur Hälfte. Sie ist ganze Italienerin, aber wir sind beide in Deutschland geboren. Sogar in Gera.
Marisa, das heißt, dich hat die Liebe...
Sagen wir mal anders. Ich bin im Sommer geboren und meine Eltern Gelatieri, Eiskonditoren, haben ja über den Sommer gearbeitet und ich bin im Juli geboren, also in Gera und nicht in Italien. Denn meine Eltern sind ja dann immer im November, Dezember, Januar nach Hause gefahren, mit mir dann natürlich.
Wie sind deine Eltern hierher gekommen?
Mein Vater ist 1934 nach Gera gekommen, aber in den 20er Jahren hat er in Mannheim, Krakau, Breslau, Stuttgart angestellt gearbeitet mit seinen Geschwistern. Er hat noch 3 Geschwister gehabt und die sind immer zu viert nach Deutschland gegangen und haben angestellt gearbeitet und dann Geld zusammengespart und gemeinsam sich ein Geschäft gesucht. Und das haben sie in Gera gegenüber von dem damaligen Hertie-Kaufhaus gefunden. Das war praktisch die erste Stelle und haben 1934 begonnen. Und die Geschwister meines Vaters haben sich dann nach Jahren auch selbstständig gemacht. Die haben immer zusammen gespart und der eine hat dem anderen geholfen, also ohne Kredite, immer geholfen. Und dann hat sich der Bruder in Wiesbaden selbstständig gemacht, die Schwester in Kleve. Also so ist die Familientradition.
Macht die Familie, machen die alle Eis? Also hatten alle Eis gemacht? Oder?
Väterlicherseits alle Eis und mütterlicherseits im diplomatischen Dienst. Also ganz verschieden. Und meine Mutter ist erst 1941 nach Deutschland gekommen. Sie stammt aus dem Friuli, also am Fuß der Berge Richtung Venedig, und hat ihren Bruder im italienischen Konsulat in Leipzig besucht, der damals dort beschäftigt war, und hat meinen Vater im Konsulat kennengelernt, als mein Vater von dem Bruder meiner Mutter zum Essen eingeladen wurde. Das war 1941. Und dann ist sie lieber auf den ersten Blick hier geblieben.
Also man merkt schon diese italienische Familientradition, das spürt man hier. Zieht es euch im Übrigen noch viel nach Italien momentan?
Ja, aber leider Gottes haben wir zu wenig Zeit dazu. Wir sind natürlich öfter dort, klar, vor allen Dingen auch bei Messebesuchen und so weiter.
Also
leider,
mehr aus Arbeitsgründen. Ne?
Mehr aus Arbeitsgründen, auch mal um abzuschalten, gerade oben in den Dolomiten. Mhm. Ein bisschen Skifahren ist toll.
Ich habe noch mein Vaterhaus dort. Also wir haben unseren gemeinsamen Wohnsitz noch ansässig dort.
Vermietet ihr das da oder?
Unsere Nachbarin reinigt das, lüftet das und wenn wir runterkommen, 3 Tage zuvor schaltet sie die Gasheizung an, dass wir es dann auch warm haben.
Und das in der Nähe von Venedig?
Nein, das ist in der Nähe von Cortina d'Ampezzo. Mein Vater stammt aus den Dolomiten in der Nähe von Venedig, Venas di Cadore, und meine Mutter dagegen am Fuß der Berge im Friaul Richtung Pordenone.
Also ich bin jetzt geografisch, kannst du mir nochmal sagen, wo das genau liegt? Ungefähr?
Venedig?
Ja.
Ja. Hier oben ist Venas, da ist mein Großvater her und meine Großmutter oberhalb der Adria, das jetzt mal bildlich zu sehen.
Also sehr, sehr spannend. Jetzt hat euch das über Jahre, Jahrzehnte eigentlich hier in Gera gehalten. War da niemals der Grund zu sagen, naja, Gera, wir gehen wieder nach Italien zurück oder so? Oder wir gehen woanders sogar hin?
Ja, also der Grund war auf jeden Fall da. Aber man darf nicht vergessen, dass 1947 die damalige russische Besatzung haben meinen Eltern die Pässe weggenommen. Und die waren bis 1954 beschlagnahmt. Und nicht nur für meine Eltern, sondern auch für die 5 italienischen Angestellten, die mein Vater hatte. Die durften bis zu dem Zeitpunkt auch nicht raus, beziehungsweise innerhalb von Deutschland schon, aber ohne Pass kannst du nicht über Österreich oder Schweiz nach Italien. Und 1954 kam dann endlich die Genehmigung der Pässe zurück und meine Eltern sind dann auch gleich nach Italien gefahren, zu ihren Eltern natürlich. Und mein Vater hat sich sofort um ein anderes Geschäft in Deutschland bemüht, in Hannover-Schmünden, was er auch angemietet hatte. Aber leider ist dann mein Vater verstorben und hat mit 49 Jahren und hat es nicht mehr geschafft, wegzugehen. Mhm. Und meine Mutter hatte alleine, die konnte fast kein Deutsch, auch in der Zeit nicht, in den 50er Jahren, die war ja nur von ihren Italienern umgeben und hat wenig Deutsch gekonnt und hatte nicht den Mut wegzugehen.
Der Großvater, also dein Vater, Vater. Dein Großvater hieß der Umberto.
Genau, ja.
Und deswegen Umberto de Bernardo. Genau. Spreche ich das richtig aus? So?
De Bernardo.
De Bernardo.
Ja.
So ungefähr. Naja, gut. Ja. Okay, meine Italienisch.
So ungefähr.
Wie ist das eigentlich, Luciano? Kannst du Italienisch?
Ich kann gut schimpfen.
Italienisch?
Ja. Ich komme zurecht, sagen wir mal so, aber leider nicht perfekt.
Aber Marisa, du sprichst perfekt, oder?
Kann sie es?
Es wäre ja mein Traum. Italienisch, weil wir lieben ja Italien, fahren ja auch jedes Jahr in die Toskana. Wunderbar. Hm. Red mal ein bisschen über euer Business. Also eine der Fragen, ich habe es ja auch auf Instagram gestellt, was ist momentan der Trend an Eissorten dieses Jahr 2024?
Ja. Es kommt ja jedes Jahr irgendwas Neues immer auf den Markt, gerade auf den Messen, wenn man sich umsieht. Was jetzt im Kommen ist, ist Veganes. Jetzt zum Beispiel dieses Jahr ist das Eis des Jahres Veganuss. Das werden wir natürlich probieren. Mal gucken, schauen wir mal. Ansonsten kommen immer neue Kreationen raus. Ich habe jetzt was probiert mit Waldbeeren und Chiasamen. Schauen wir mal, was noch kommt. Ich habe noch ein paar andere Sachen, 2, 3 andere, die wir auf alle Fälle probieren werden.
Muss man als Eis Manufakturbesitzer eine Ausbildung haben.
Ja.
Und was für eine Ausbildung muss man da haben?
Also ich bin staatlich geprüfter Speiseeishersteller, habe das gemacht in der Rhein-Main-Handwerkskammer in Frankfurt.
Okay, wie lange geht so eine Ausbildung?
Das geht über mehrere Winter. Du machst dann immer, das geht ja immer nur im Winter. In der Sommerzeit bist du ja im Geschäft. Mhm. Ja, und im Winter ist das dann teilweise in Deutschland und teilweise auch in Italien, in Vittorio Veneto war das. Da haben wir die Lehrgänge besucht.
Warum können die Italiener neben, also Kaffee, das haben wir vorhin hier schon festgestellt, dass ihr das besser könnt. Warum können die auch Eis besser?
Vielleicht liegt es einfach an der Kreativität, an der
Leidenschaft.
An der Fantasie, an der Leidenschaft, ja. Die Süditaliener können zum Beispiel besser Pizza machen. Das ist denen auch in die Wiege gelegt.
Wer kann besser? Die?
Die Süditaliener.
Ja gut, okay. Neapolitanische Pizza, okay. Aber ich sage jetzt mal, ich rede jetzt von den italienischen Eis, ja. Ist ja immer was, ja, Besonderes. Also das ist genauso wie Pizza. Wer kann besser Pizza als die Italiener? Aber das hat was mit Leidenschaft zu tun und mit der Liebe, die da drin steckt.
Richtig. Es gibt zwei Regionen. Das eine ist das Cadore-Tal, wo wir her sind. Und das andere ist nebenan das Zoldo-Tal. Das sind alles Gelatieri. Wenn man im Sommer durchfährt, ist da fast keiner da. Die sind die alle in ihren Geschäften. Und im Winter füllt sich's dann, wenn die alle nach Hause kommen.
Was? Dann füllt sich...
Die Häuser füllen sich, ja, genau.
Weil im Grunde genommen die dann in der Welt draußen sind, richtig, im Sommer, um richtig dann produzieren, ja, zu verkaufen und genau, so in ihre Kunst. Seht ihr Eis als Kunst?
Irgendwo schon, ja.
Euer Eis sowieso. Vielen Dank. Ihr habt es ja hier mitgebracht für die ganze Truppe. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, das grüne Eis war mit Basilikum.
Ja, Zitrone-Basilikum.
Zitrone-Basilikum. Ich bin eigentlich ein Gegner von so verschiedenen Geschmack mit Chili und diesem ganzen Zeug. Ja, ich mag eben halt das klassische Vanilleeis und Schoko, aber das war wirklich, also Zitrone und Basilikum, der absolute Hammer. Was essen die Gärchen am liebsten für Eis?
Wie gesagt, die essen Zitrone, Basilikum, klar, aber Vanille, Schokolade, Erdbeer, ganz klar, sind die Klassiker. Ne? Aber auch gerne Stracciatella, Joghurt-Eis, Joghurt-Erdbeer kommt sehr gut an. Auch Chili-Schoko ist auch eine Sorte, die in Gera wirklich... Also wir haben jetzt zum Beispiel bei Gera feiert frei am Wochenende, war ja fantastisch. Das ging ununterbrochen. Schoko-Chili. Und die ganzen Vorrat
war verkauft. Alles aufgebaut.
Das waren alle, ja.
Wie frisch macht, also frisch ist klar, ihr macht das ja auch alles selber.
Ja.
Wie lange hält eigentlich so ein Eis, wenn es nicht verkauft ist?
Ach, das hält also 3-4 Tage, auch 5 Tage, weil es ist so, man macht das Eis, nimmt es aus der Maschine und dann kommt es ein Schockfroster. Ja, also bei minus 30 Grad. Und da kann man das schon ein paar Tage aufheben. Da passiert überhaupt nichts.
Marissa, du bist ja auch noch voll im Geschäft. Also ich will jetzt nicht fragen, wie alt du bist. Du siehst fantastisch aus.
Dankeschön.
Aber das hast du schon immer. Arbeitest du noch voll mit?
Frag meinen Sohn.
Ja, doch im Moment.
Weil du zwingst die Mutti, oder was?
Nee, ich sage mal, weißt du, solange du Spaß dran hast an dem Ganzen, mach es bitte. Weil es kommen immer mal Bekannte und sagen, Mensch, willst du nicht aufhören und du bist doch jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Und ich sage, wisst ihr Leute, solange sie das will, soll sie das machen. Zu Hause wird man nur alt.
Ihr habt ja auch bei euch, so habe ich gesehen oder gelesen, so ein 24-Stunden-Automat. Wie funktioniert das denn?
Funktioniert toll. Jetzt natürlich bei der Witterung nicht. Aber ansonsten muss ich sagen, ich hatte meine Zweifel. Na, mal gucken. Aber ich habe es dann wirklich so gemacht, ich habe den 24-Stunden-Lauf. Und das Ding funktioniert am besten nachts. Also zwischen 23 Uhr, 0 Uhr bis früh um 6. Da kommen die Letzten oder die Ersten früh und holen dir ja Eis.
Oder Fahrrad.
Hätte ich nie gedacht.
Super, ich habe es noch nicht ausprobiert, mache ich aber. Marissa, du hast ja auch schon so DDR-Zeiten mitgemacht, dann die Wendezeit, jetzt die neue Zeit. Was waren denn so aus deiner Sicht so die größten Herausforderungen, zu DDR-Zeit selbstständig gewesen zu sein? Das kann ich mir ja schwer vorstellen. Also das war doch bestimmt schwierig, oder?
Ja, die DDR-Zeit war sehr schwierig, insofern, weil es ja nicht genug Produkte gab. Wir haben ja den Kakao zugeteilt bekommen. Wir haben zum Teil Zucker zugeteilt bekommen. Also es war für uns nicht leicht. Aber die schlimmere Zeit empfand ich eigentlich während meiner Schulzeit, weil ich als Ausländerin von einem Teil meiner Lehrer gar nicht gern gesehen war.
Ach so, warum?
Ja, also warum? Ja, weil ich ja immer in den Sommerferien bin ich zu meinen Großeltern nach Italien gefahren. 2 Monate, also die ganzen Schulferien vom 1. Juli bis 31. August. Ich bin anders aufgewachsen. Ich bin italienisch aufgewachsen. Wir hatten ein sehr großes oder haben ein sehr großes Zusammengehörigkeitsgefühl. Und ich habe natürlich immer die Sicht nach draußen gehabt. Wie ist es in der anderen Welt?
Mhm.
Und wie ist es in der DDR? Also ich musste mich sehr zurückhalten, ja. Und dann kamen ständig die Kontrollen, ABI, Arbeiter- und Bauerninspektion, die das Eis nachgewogen haben, die Eisbecher auseinandergenommen haben, etc. Du musstest immer bestehen. Dann wollte man uns manipulieren, dass wir unser Sahneeis schlecht verkauft haben oder Gewinn draus schlagen wollten. Und damals war, ich betone das, der Dr. Kapell, der Bezirkshygienearzt, der hat uns damals gerettet, weil er unsere Gegenprobe hatte und hat nachgewiesen, dass wir schuldenfrei waren, dass wir schuldlos waren.
Also da gab es wohl irgendwie eine Anhörung oder gab es ein Problem?
Ja.
Weil irgendjemand sich mit dem Eis Marken verdorben hat oder was war das für eine Story?
Nein. Die Hygiene hat ja immer Proben entnommen und hat dann genau geprüft, wie viel Zucker ist drin, wie viel Sahne etc. Und da wollte man uns nachweisen, dass wir das Sahneeis, was ja auch teurer war als das normale Vanilleeis, dass das manipuliert war. Und das ging schon bis zum Staatsanwalt. Und da hatte uns der Dr. Kapell, tun das nochmal, wirklich gerettet, weil er die Gegenprobe von uns hatte.
Diese Rückstellung, die man als Gastronom bilden muss.
Und die war ja versiegelt und mit der Gegenprobe ist er nach Jena gefahren und hat das prüfen lassen und das war okay. Also hat man alles fallen lassen. Das war 2 Jahre vor der Wende.
Also war das größte Drama, das ihr erlebt habt in der ganzen Zeit, in den 90 Jahren?
So ungefähr, sagen wir noch so, dann noch der 6. Januar 88, als man dann mein Mann ist ja Deutscher gewesen, ist ja leider verstorben. Und er war beim Rat der Stadt vorgeladen. Mir gehörte damals die italienische Eisdiele als Inhaberin und ihm wurde mitgeteilt, dass das Geschäft auf der Sorge geschlossen wird und wir uns ein Geschäft am Stadtrand suchen müssten. Und den Stadtrand haben wir uns dann in Nürnberg gesucht.
Warte ganz kurz, aber ihr seid ja hier geblieben.
Nein, wir sind
88 danach Nürnberg.
Ja, wir sind weggegangen, erst nach Kulmbach und haben dort 1,5 Jahr gearbeitet und haben uns praktisch die ganzen Erfahrungen in der Familie dort geholt, das Geschäft San Remo auf dem Marktplatz in Kulmbach. Dort waren wir und das war auch sehr wichtig für uns. Und dann haben wir uns in Nürnberg sesshaft gemacht mit eigenem Geschäft. Und 1995, dann sind wir wieder zurückgegangen. Die Mauer stand nicht mehr und wir hatten so viele Anfragen, kommt doch zurück. Und unsere Freunde, die wir ja alle hier verlassen haben, die haben uns dann überzeugt oder überredet und dann haben wir uns in Gera was gesucht und sind wieder auf die Sorge. 95.
Ich wette, das wissen nicht viele. So, 95, dann seid ihr wieder hierher gekommen, war eine ganz andere Stimmung und dann waren viele froh, dass ihr wieder da wart, oder?
Naja, dann haben wir eröffnet, leider erst im Herbst zum Höhlerfest 95 am 29. September. Das Geschäft sollte im März eröffnet werden schon, aber das Haus war nicht fertig, sodass wir im Herbst geöffnet haben und es war überwältigend. Unser Geschäft sah aus wie ein Blumengeschäft. Nicht wie ein Eisgeschäft, sondern ein Blumengeschäft. Also es war sehr, sehr erfreulich.
Das war das Geschäft gegenüber vom Horten?
Nee.
Oder war das?
Weiter unten, das Kleine, und zwar gegenüber von der Armtorpassage. Da ist jetzt drin Imbiss irgendwie.
Ach, da gegenüber?
Ja,
alles klar.
Genau. Dort haben wir begonnen.
Ja. Und dann seid ihr hoch?
Und dann sind wir
runter an die Ecke.
An die Ecke. Ah, okay. Seit wann seid ihr unten an der Ecke?
2003.
Was sind momentan, Luciano, die aktuellen Schwierigkeiten? Also zu DDR-Zeiten gab es Schwierigkeiten. Ja. Unternehmerisch durchzuhalten ist ja nichts Neues. Was sind heute die Probleme?
Das größte Problem momentan, was eigentlich alle haben, sind Mitarbeiter zu finden. Geeignete Mitarbeiter, die auch morgen wiederkommen. Nicht nur heute, die auch morgen wiederkommen. Das ist wirklich ein Problem.
Und also, am Wochenenden und Feiertagen.
Arbeiten.
Nicht nur in der Gastronomie, egal in jeder Branche.
Wie versucht ihr, neue Leute zu kriegen?
Wir hatten im letzten Jahr aus Italien Personal mitgebracht, aber in diesem Jahr ist unser Mitarbeiter leider nicht wieder mitgekommen, weil er seinen Freundeskreis in Italien verliert. Er war ja nun 8 Monate in Deutschland, hat sich hier sehr alleine gefühlt. Man kann schlecht innerhalb von ein paar Monaten und auch nicht der Sprache. Er hat ja auch die deutsche Sprache nicht gekonnt. Also man kann sich schlecht dann einfügen in der kurzen Zeit. Und als er wieder nach Hause kam, war natürlich sein Freundeskreis in Italien auch geschmälert. Und das hat ihn bedrückt, sodass er dieses Jahr nicht mitgekommen ist. Leider haben wir keine in der kurzen Zeit nach seiner Absage, denn er hatte erst im Januar dann abgesagt in diesem Jahr, dann konnten wir uns nicht bemühen, wieder jemanden mitzubringen und haben seitdem im Amt für Arbeitsagentur die Suche laufen. Wir haben auch viele Bewerbungen, viele, sind jetzt mittlerweile 23, aber von den 23 hat sich noch gar niemand sehen lassen. Dann haben wir eine Mitarbeiterin über Facebook gefunden und die hat leider, muss ich so traurigerweise sagen, einen Schlaganfall bekommen, sodass sie uns ausgefallen ist. Also sind wir wieder auf der Suche.
So, und das machen wir jetzt nochmal, dass wir das abrunden hier. Was konkret suchen wir? Vielleicht hört ja der eine oder andere zu, sagt, Mensch, am Wochenende würde ich gerne ein bisschen was machen nebenbei. Also wen sucht ihr ganz genau? Im Verkauf, in der Produktion oder?
Im Verkauf wäre schön, in der Produktion nicht. Da bin ich mit dem Luan vom Bierhaus immer ganz gut. Wir ergänzen uns, toll. Der hilft mir ja immer. Wir brauchen jemanden hinter der Theke und auch die Getränke ausbringen, serviert und wieder ab.
Aber es können ja auch Quereinsteiger sein, oder?
Es können Quereinsteiger sein, ja.
Okay, also das ist die größte Herausforderung momentan. Dann gibt es ja immer so Lieferengpässe, Diskussionen momentan. Wie ist das? Gibt es da Probleme?
Lieferengpässe eigentlich nicht.
Nur Preisengpässe.
Problem ist, dass es wirklich immer teurer wird.
Was kostet eigentlich? Kann man jetzt... Also jetzt muss ich noch mal eins fragen.
Ja.
Eisdiele, Eiskaffee, Eismanufaktur.
Ja. Wie? Kann man nennen. Ja, also wir sind im Grunde genommen eine Eismanufaktur, weil wir produzieren selbst. Mhm. Ja, alles. Man kann, Eisdiele ist ja ein alter Begriff. Ne,
ist das aus DDR-Zeiten?
Aus der Diele, über die Diele.
Ach so.
Ist Eis rausgereicht. Das ist im Grunde genommen, daher kommt der Begriff Eisdiele. Eiscafé ist praktisch mit Terrasse draußen, mit Bedienung und so weiter.
Was sind eure, ja, ich sag jetzt mal noch so Ziele für die Zukunft? Also wo geht denn euer Gedanke dahin? Bleibt ihr uns noch lange erhalten?
Nummer eins, wirklich Nummer eins, es gilt ja wohl für jeden, gesund zu bleiben. Wir haben es auch schon anders erlebt. Gerade ich.
Er ist mal anderthalb Jahre ausgefallen. Ich will nur sagen, du weißt das ja selber, Mike, wie schlimm das ist. Mhm. Und als Familienbetrieb, also mein Mann war ja damals Gott sei Dank noch da und wir haben das so gut wie es ging alles übernommen. Aber er hing am Faden und das war eine ganz schwere Zeit. Und deshalb sagt er vor allen Dingen auch, Gesundheit ist das Wichtigste und das ist auch unser Glück. Die Gesundheit ist das Glück eines jeden. Hoffen wir, dass wir es noch bleiben.
Das war auch die Frage, gerade Marissa, wie du Glück definierst. Eigentlich hast du es jetzt gerade beantwortet.
Es gibt vielleicht noch was anderes. Jeden Tag den Gaumen von Millionen zu treffen. Ja, also daran,
das ist arbeiten, auch Glück.
Daran arbeiten wir natürlich jeden Tag, gell? So viel wie möglich, dass wir wirklich den Geschmack von allen.
Wie macht ihr das eigentlich? Wie trifft man den Geschmack von allen? Also stelle ich dann die Fragen, mache ich Umfragen, kriege ich diese Erkenntnis aus Fachzeitschriften? Wie holt ihr euch da dieses Feedback?
Ja, auch mit. Man sucht in Zeitschriften, man macht die Augen auf, guckt, was gibt's da, was gibt's dort. Oder man sucht sich selber irgendwas und probiert, manchmal fällt es mir auch in der Nacht ein, du könntest doch mal das und das probieren. Und so geht es dann los.
Kreativität.
Entweder ich mache einen Volltreffer oder es geht manchmal auch in die Hose, Herrgott nochmal, passiert.
Was sind so eigentlich die, so ich sage jetzt mal, die zukünftigen wegweisenden Dinge in der Eisproduktion? Also gibt es da irgendetwas an Zukunft, wo man sagt, Mensch, das ist mal vollkommen was Neues oder bleibt Eis? Im Endeffekt ja schon, ne?
Ja, irgendwo schon. Ich sage immer, man soll immer irgendwo ein bisschen auf dem Boden bleiben, weil es gibt schon einige Eisleute, die machen Eis aus Wurst und Fischgeschmack und ach, was weiß ich, ist eklig für meinen Geschmack. Ich mag das nicht, ne? Aber es gibt, wie gesagt, welche.
Also Eis Thüringer Roster könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Aber
gibt's auch schon. Es gibt in Bayern einen ganz verrückten Eismacher in München, der macht mit Grützwurst. Ich habe mal was gegessen bei ihm mit Vanille und Speck, gerösteten Speck. Das war gar nicht mal schlecht.
Ich muss auch sagen, es gibt natürlich auch viele Deutsche, die sehr gutes Eis kreieren. Gell? Also das muss
okay, das war jetzt mal die Lanze, die habe ich so ein bisschen gehofft, dass du diese Lanze noch brichst heute.
Das ist tatsächlich so. Aber ich sag mal so, meine Großeltern, die haben ja schon 1902 angefangen in Ludwigsburg. Und damals haben die das Eis gemacht, nicht wie wir, dass wir unser Eis vorher kochen, kühlen, frieren, dann schockfrosten, bevor es in Verkauf kommt. Früher wurde das wirklich alles selbst hergestellt. Aber die Geschmacksrichtung, es gab eben nur 3-4 Geschmacksrichtungen, weil gar nicht die Produkte da waren. Mhm. Aber die haben wir schon in den Dolomiten, haben die ja mit dem Gletschereis, so fing es ja an. Das Gletschereis wurde runtergeholt und dann kamen die frischen Erdbeeren dazu oder Himbeeren oder das Obst, was es gab, und das wurde vermischt und das war das erste Eis dort. Und deshalb, das kam aus Italien, weil die das Gletschereis in den Dolomiten hatten.
Diese hab
deshalb
ich
die Region, Cadoretal, Soldotal, das ist ja mitten in den Dolomiten. Wir wohnen ja auch über 1000 Meter hoch. Also ich will nur sagen, daher kommt das oder hat es begonnen.
Interessant ist vielleicht auch mal zu wissen, zu erfahren, wie das früher eigentlich gewesen ist, wie mein Großvater angefangen hat, Eis zu machen. Die Eismaschinen waren ja komplett anders. Er hat zum Beispiel früher, waren die 40er Jahre oder 30er noch, hat er jeden Tag in der Lieferung bekommen mit Eisblöcken.
Von der Ella in Gera. Der Ella, früh um 5 kam.
Von der Ella in Gera, gut. Ich war nicht dabei, aber die Ella in Gera. Ja, die hat die Eisblöcke geliefert.
Das ist klares Eis gewesen, also klar Eis.
Ja.
Okay.
Da hat er die reingesteckt in seinen Holzbottich. Da drin war der Behälter für die Eismasse. Und dann noch mit Salz drüber, ne? Viehsalz war das.
Ja.
Und dann hat er da drin sein Eis gefroren. Das Interessante ist noch, als er angefangen hat, hat er den ersten Sack Zucker, hat er sich geliehen und damit hat er das erste Eis produzieren können und verkaufen können. Und von dem Gewinn hat er dann sofort seine Schulden wieder zurückgezahlt. So hat er angefangen. Wahnsinn.
Wie wird heute Eis gemacht?
Na, heute drückst du auf den Knopf, ne, da entwickelt die Maschine Kälte. Aber im Prinzip, es gibt vertikale Maschinen und horizontale. Mhm. Ja, die vertikalen Maschinen, da mache ich viel Stracciatella-Eis drin und Malaga und solche Sachen. Und die horizontalen, die geht bedeutend schneller. Aber ich liebe die alte Maschine, das ist diese Bocco-Maschine, die vertikale. Die muss ich jeden Tag streicheln, dass sie gut funktioniert.
Wie alt ist die?
Die ist jetzt 30, 40 Jahre alt. Wird natürlich immer gehegt und gepflegt, gefettet und...
Gibt es eigentlich so schöne Storys mit Kunden? Ihr habt also bei 90 Jahren mit Sicherheit auch Stammkunden.
Vor allen Dingen mit Kindern ist es immer schön. Ich bediene am liebsten Kinder, weil die sind irgendwo ehrlich, bei denen kannst du spielen. Da hatten wir mal einen, so einen kleinen Rothaarigen, kann ich mich gut erinnern. Ist zwar schon viele Jahre her, da kam er mal an mit so einer ganzen Meute. Waren vielleicht noch 6, 8 Kinder dabei. Da kamen die an, kommt her, ich lade euch alle ein.
Sagt er.
Sagt er, ja. Gut, die haben ihr Eis geholt und jetzt bezahlen.
Ich hab kein Geld.
Hat keinen Knopf einstecken gehabt, der Wanst. Aber herrlich.
Aber hat erstmal seine Freunde alle eingeladen.
Hat seine Freunde alle eingeladen. Und ansonsten ist es wirklich so, es kommen viele Kunden, die sagen, ach, hier war ich schon mit meinen Eltern Eis essen. Mhm. Oben noch, also gegenüber vom Kaufhaus. Und da waren wir schon gewesen und daher kenne ich sie. Und
der Nougatbecher.
Ist schon schön. Ne?
Der Nougatbecher?
Der Nougatbecher, den haben wir seit 1966 im Programm und immer noch denselben Nougat wie damals. Und viele, viele Kunden kommen, haben sie noch den Nougatbecher? Ja. Ich habe sogar noch die Originalbecher dazu, die wir zwar nicht mehr benutzen, aber zum Jubiläum haben wir sie benutzt. Die sind etwas kleiner als jetzt, die wir jetzt haben. Aber der Nougatbecher, das ist so der Renner, sag ich.
Der Renner, ja. Was kostet eigentlich so eine Kugel Eis jetzt? Sagt man Kugel Eis oder sagt man das?
Wir sagen Kugel. Also 1,80 kostet die Kugel. Premium Eis wie Pistazie, weil Pistazie ist sehr teuer geworden, kostet 2 Euro.
Früher gab es immer diese Muscheln.
Ja.
Die Wiener Schalen.
Die Wiener Schalen. Mhm. Also so aus Pappbechern, okay, ist in Ordnung. Aber so die Muschel, das war so... Wurde dann so schön.
Wir haben letztes Jahr ein ganzes Jahr, einen Karton ein ganzes Jahr durchgezogen und.
Hat sich nicht verkauft, oder was?
Nee, hat sich nicht verkauft.
Was würdet ihr euch für Gera wünschen? Was sind da so eure Wünsche? Ich merke schon, Marisa lacht schon.
Ich habe schon einen Wunsch. Ich hätte den Wunsch, dass die Sorge wiederbelebt wird.
Ja.
Dass die leeren Geschäfte endlich bevölkert werden. Und dass das Hortenkaufhaus oder damals Hertie-Kaufhaus, dass das umgestaltet wird in eine Markthalle oder mit vielen Ständen drin, dass man auch gastronomisch sich mittags dort aufhalten könnte. Und
schöne essen. Idee.
Ja, das wäre wirklich toll, wie es auch in anderen Städten ja möglich ist, also in Gera immer noch nicht. Aber wir haben so viele Büros und Institutionen in der Innenstadt, die müssen ja auch irgendwie Mittag was essen. Ja, wo gehen wir denn hin? Ich will jetzt nicht Gyros oder andere Sachen degradieren, die haben alle ihre Berechtigung. Aber eine schöne Markthalle mit vielen Sachen drin, mit Stehtischen, müssen gar keine Sitztische sein. Aber sowas und Obst, Gemüse, Käse etc., das wäre doch für Gera wirklich wünschenswert. Und dann würde auch die Sorge wieder bevölkert werden.
Ich glaube, ich höre jetzt schon hier den Beifall der ganzen Zuhörer. Ja. Also kann ich mir sehr gut vorstellen. Was würdet ihr euch denn noch wünschen? Oder was wollt ihr vielleicht den Zuhörern noch mitgeben?
Dass sie weiter zu uns Eisessen kommen.
Kommt eigentlich auch sowas wie Digitalisierung in die Eismanufaktur? Gibt es sowas auch?
Eigentlich weniger, weniger. Wir sind natürlich ein Beruf, wir leben von der Frische, also wir können nicht groß in die Ferne exportieren oder was. Geht mittlerweile auch, aber wir machen es nicht.
Liebe Marissa, kannst du uns auf Italienisch zum Abschluss noch was Schönes für die Gerschen auf Italienisch sagen?
Vi auguro una bellissima giornata. È stata bene.
Ach, das klingt... Herrlich, hab mich schon verliebt.
Wie Musik, gell?
Was heißt?
Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bleibt bitte gesund.
Ja. Besser kann man das ganze Gespräch nicht abrunden, abschließen. Ich wünsche euch alles Gute. Immer wieder liebe Kundschaft.
Danke.
Auch viele kleine rothaarige Gäste, die trotzdem Geld haben. Auch manchmal auch. Ja. Alles Gute euch. Schön, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank.
Danke auch, gell?
Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.